Fabian, weißt du überhaupt, was heute für ein ganz besonderer Feiertag ist?
Klär mich auf.
Hat es noch niemand gemacht, aber gut. Heute sind wir zurück aus der Sommerpause. Endlich.
Ja.
Und nach 6 langen, zermürbenden Dürrejahren kommt heute endlich der neue James-Bond-Film in die Kinos.
Das letzte hat sich wichtiger für dich angehört als das erste. Findest du es wichtiger, dass James Bond rauskommt oder dass wir unsere Podcast-Folge neu starten?
Vielleicht berufe ich mich hier auf das Zeugenaussageverweigerungsrecht. Freue mich aber, dass du hier bist, dass ihr da seid und sage herzlich willkommen zur Staffelpremiere von Mal gucken, das Filmdoppel.
Auch von mir ein herzliches Willkommen zu Mal gucken, das Filmdoppel. Mein Name ist Fabian Kurz und natürlich mir gegenüber, wie immer, herzzerreißend, herzallerliebst, mein lieber Freund.
Ralf Döbele, freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. 20 neue Folgen stehen euch bevor, aber zuerst mal 60 Minuten, in denen wir mal ein bisschen was anderes machen wollen, ausgegebenem Anlass. Aufgrund dieses Feiertags haben wir gedacht, es reicht nicht einfach nur über zwei James-Bond-Filme zu sprechen. Wir wollen über das Phänomen James Bond sprechen und über die Art und Weise, wie sich diese bahnbrechende Filmserie in den letzten 60 Jahren entwickelt hat.
Darauf freue ich mich. James Bond war auch für mich in meiner Kindheit und auch schon jetzt immer noch ein unglaubliches Vehikel zum Abschalten, zum einfach Kino genießen. Bei Spectre damals war ich auch im Kino und hab das genossen. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier uns nicht durch zwei Filme detailreich stochern, sondern dass wir jetzt vor allem gerade auch diesen Werdegang eines langen Film-Franchises, dass wir das gebührend würdigen können hier.
Finde ich auch. Und es ist tatsächlich, also ja, um die Frage von vorhin vielleicht doch nochmal zu beantworten, ist es doch schon sehr, sehr wichtig für mich, dass dieser Film endlich in die Kinos kommt, nach zahlreichen Verschiebungen. Ich meine, die ersten Verschiebungen fanden ja schon vor der Pandemie statt. 2019 war das eigentliche Release-Date, das wurde dann nach hinten gepusht, ausgerechnet in den April 2020, und dann nahm die traurige Entwicklung ihren Lauf. Jetzt aber scheint es wirklich soweit zu sein und die ersten Blockbuster waren ja auch schon wieder im Kino. Dune läuft weltweit sehr erfolgreich, deshalb müsste heute eigentlich nichts mehr schiefgehen, obwohl ich sagen muss, ich werde es erst glauben, wenn ich im Kinosessel sitze und die weißen Punkte über die Leinwand hüpfen sehe. Erst dann werde ich glauben, dass das Ding tatsächlich losgeht.
Es war wirklich eine lange, lange Durststrecke für die Fans und ich glaube auch für das Otto Normal Publikum, das einfach diesen Film endlich sehen will, weil im Vorhinein ging ja schon ordentlich die Post ab, welcher Regisseur ist es, macht Daniel Craig nochmal, es ist jetzt, glaube ich, wirklich verifiziert, dass es sein letzter Film ist und man erwartet das sehnsüchtig. Billie Eilish hat den Bond-Song gemacht, der ja auch schon, ich glaube, der ist ja schon seit einem Jahr draußen.
Ja, also seit anderthalb Jahren. Und als er dann rauskam im März, glaube ich, 2020, kurz bevor der Release verschoben wurde, war es ja auch Nummer 1, zumindest in Großbritannien, glaube ich. Und ja, also auch diese ganze Promomaschinerie an Bond hängt ja immer so viel dran, ne? Da sind diese ganzen Marken, da sind ist Aston Martin natürlich, da sind Klamottenmarken, da ist DHL, die DHL-Autos fahren teilweise schon mit anderthalb Jahren mit 007-Logo durch die Gegend und warten, dass dieser Film schneller ankommt als so manches DHL-Päckchen. Keine Ahnung, was habe ich gesehen, ne? Bollinger, Champagner und 007 rum. Und ich habe letztes Jahr auch schon
Heineken.
Heineken natürlich. Und ich habe letztes Jahr auch schon die Soundtrack-CD bestellt, die natürlich auch nach hinten verschoben wurde mit dem, mit dem Score von Hans Zimmer, auf den ich sehr gespannt bin. Und vielleicht kommt diese CD ja tatsächlich diese oder nächste Woche endlich an.
Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich hab sozusagen die Weihnachtsvorfreude nicht so wirklich auf mich wirken lassen. Also ich merke, du bist so das Kind, das endlich wartet, dass die Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen. Ich lass das eher so wie so ein Geröllsturz auf mich zukommen, dass ich irgendwann gezwungen bin, in dieses Kino zu gehen, weil ich will diesen Film unbedingt gucken. Ich will wissen, was das letzte Abenteuer von Daniel Craigs James Bond ist. Ich bin aber auch umso mehr erfreut, dass dieser Film endlich kommt, um zu wissen, wer der nächste James Bond ist. Das ist so für mich eigentlich eher die aufregende Sache, wo ich sagen, also wo ich mich wirklich mit Vorfreude drauf freue, weil es gibt ja viele Kandidaten. Und ich meine, von Henry Cavill bis hin zu Tom Hardy, welcher Regisseur macht's? Macht's Christopher Nolan? Das sind alles Sachen, so diese ganze PR-Maschinerie, die du schon angesprochen hast, die da durch und durch auch schon gewissermaßen genauso spannend und interessant ist wie die Filme selbst.
Unbedingt. Und natürlich ist für mich auch spannend, wie geht's weiter? Wählt man vielleicht einen ungewöhnlichen Weg, den man noch nie gegangen ist? Oder baut man einen Schauspieler auf, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat? Also ich glaube tatsächlich, dass auf Darstellerebene, dass es irgendjemand werden könnte, an den wir und vor allem die Boulevardmedien bisher nicht denken. Weil bei Bond ist es tatsächlich auch oft so, es machen Boulevardberichte die Runde, die von irgendeiner britischen Zeitung lanciert werden, die aber nicht offiziell von den Produzenten von Eon Productions, die diese Serie machen, seit Anfang an, von denen ist es dann wieder nicht bestätigt. Also das ist jedes Mal so mit Darstellern, mit wer singt den Titelsong. Es kommen immer diese Gerüchte, die werden dann in der ganzen Welt verbreitet. Immer sprechen mich Leute aus meinem Bekanntenkreis drauf an und nie stimmt es. Das ist genauso wie, ich gehe zur Arbeit und meine Kollegin sagt irgendwie so, ah ja, Tom Hardy wird der neue 007. Nein, wird er nicht. Es gibt keine offizielle Bestätigung irgendwie. Und deshalb, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Produzenten vielleicht irgendeinen britischen Fernsehstar im Auge haben, der bisher in irgendeiner Serie gespielt hat oder so und den man noch überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Aber das ist auch okay. Man kann sich da eigentlich vertrauensvoll zurücklehnen und einfach mal gucken, was passiert.
Es ist ja tatsächlich auch die Tradition von James Bond. Also Sean Connery war ja auch ein, im Grunde, ich will jetzt nicht niemand sagen, aber vorher nicht sonderlich als Schauspieler versiert und wurde dann von denen so hochgetrimmt und war plötzlich ein Star, wurde zum Weltstar über Nacht.
Genau, und Ian Fleming war der Autor der James Bond Bücher, auf dem die Serie basiert, war auch nicht besonders begeistert, glaube ich. Er hat sich eher so einen eleganteren Gentleman vorgestellt, so jemand wie David Niven oder so.
Ich glaube, Cary Grant war eigentlich
oder auch Cary so die Grant, große Wunsch, glaube ich.
Ja, den, ja. Den ich sehr gern gesehen hätte, muss ich ehrlich sagen. Also so ein Cary Grant, wenn man ihn so sieht in Über den Dächern von Nizza mit Grace Kelly.
Absolut. Ich glaube, wenn diese Serie tatsächlich in den 40ern oder 50ern begonnen hätte, dann wäre er der ideale James Bond gewesen. Das denke ich auch. Und aber gleichzeitig zeichnet sich die Serie ja auch dadurch aus, dass sie noch sehr viel actionreicher ist als diese Bücher und auch sehr viel humorvoller als diese Bücher. Und auch James Bond ist natürlich auch noch mal immer ein bisschen anders, je nachdem, wer ihn spielt. Aber generell ist die Figur auch immer ein bisschen anders in den Filmen als in den Büchern. Und deshalb war die Wahl, jemanden Jüngeren zu nehmen, einen Außenseiter, der aber sehr sexy war. Also das war mit ein Entscheidungsgrund, die Ehefrau des Produzenten, Cubby Broccoli, hat damals, er hat seine Frau gefragt, ist er sexy? Und sie so, ja, auf jeden Fall. Und damit hatte Sean Connery die Rolle. Das ist so das ist so eine Legende. Es werden schon noch mehr Faktoren eine Rolle gespielt haben, aber das war mit ein Grund dafür. Und ich finde, diese Dynamik und diese Energie, die Sean Connery am Anfang mitgebracht hat, in den ersten 4 Filmen, würde ich sagen, das ist, glaube ich, schon ein Hauptgrund auch dafür, warum sich diese Figur als Kinophänomen erwiesen hat.
Wollen wir vielleicht sogar bei den ersten Filmen bleiben? Wollen wir mal den Anfang von James Bond mitziehen? Da gab es doch bestimmt auch Komplikationen. Wie ist denn das überhaupt entstanden, dieses Universum? Wann hat, also welche Wege sind da von wem beschritten worden?
Also alles fing natürlich an mit Ian Fleming, der auch selbst zu Kriegszeiten im britischen Geheimdienst gearbeitet hat. Und nach dem Krieg war der zunächst nicht besonders glücklich, hat sich zurückgezogen auf sein Haus in Jamaica, das ein Anwesen, das den Titel Goldeneye trägt, und hat dort auf einer, glaube ich, goldenen Schreibmaschine angefangen, diese Bücher zu schreiben. Und James Bond ist schon so ein bisschen als Figur das, was er halt nie sein konnte, ne? Noch besser aussehend, man kriegt all die Frauen, ist sehr snobistisch. In den Büchern, finde ich, zumindest bei in denen, die ich gelesen habe. Ich habe nicht alle gelesen. und auch sehr herablassend. Und ich glaube, das war schon auch ein Weg von Fleming, so sein, das auszuleben, wie er selbst gerne wäre.
Ja, so ein alter Ego.
So ein alter Ego, nur natürlich kriegt er all das und kann er all das erleben, was ihm im richtigen Leben nicht so widerfahren ist. Und das ist ja auch ganz klar. Also welcher Autor kann dieses Bedürfnis nicht nachvollziehen? Und der Weg zu den Filmen war auch ein schwieriger. Es gab einen amerikanischen Fernsehfilm basierend auf dem ersten Roman Casino Royale in den 50ern. Da wurde Bond aber komplett amerikanisiert. Also der Hauptdarsteller war Barry Nelson, ein Amerikaner. Und aus James Bond wurde Kartenhai Jimmy Bond und so. Also nicht besonders toll. Und man merkt auch, er spricht auch wirklich mit fast schon so einem texanischen Akzent in dieser Rolle. Also alles sehr fragwürdig. Der Durchbruch kam mit einer Partnerschaft. Also der Produzent Harry Saltzman hat es geschafft, sich bei Ian Fleming die Rechte zu sichern. Und Albert R. Cubby Broccoli war auch leidenschaftlicher Liebhaber von James Bond und hatte davor schon jede Menge so Action-Abenteuerfilme gemacht, hauptsächlich so B-Streifen, aber die wahnsinnig aufwendig und farbenfroh und actionreich waren. Und die beiden haben sich gefunden über gemeinsame Kontakte. Und so entstand diese Partnerschaft, diese Produktionsfirma Eon Productions. Eon steht für Everything or Nothing, alles oder nichts. Und diese Firma produziert die Filme bis heute. Und der erste kam 1962 ins Kino und das war natürlich Dr. No.
Dr. No, interessant, weil der erste Roman James Bond ist ja eigentlich der Roman Casino Royale. Und das war natürlich auch ein Rechtestreit, das weiß ich nun auch, dass diese Buchrechte eigentlich bei einer anderen Person lag, die dann Ende der 60er Tatsache so eine Bond-Parodie draus gemacht hat.
Genau.
Weil ein Deal mit den Produzenten von der offiziellen James-Bond-Reihe, sag ich jetzt mal, von dem EON, nicht zustande kam. Und ich glaube, dass das Neue an James Bond, das Neue auch wofür James Bond stand, war ja auch wirklich ein Zeichen dieser Zeit. Also Anfang der 60er tobte ja der Kalte Krieg und die Situation war wirklich politisch sehr angespannt. Und dann haben wir einen Geheimagenten, der im Grunde diese Superschurken, die ja im Grunde diesen Haussegen, der eh schon schief hängt, versuchen mit dem letzten Schubs zum Chaos zu führen, dass er versucht, diese Gefahren einzudämmen. Und das war natürlich für die Menschen damals auch, glaube ich, ein Segen in gewisser Weise, weil sie wussten, okay, irgendwo auf der Welt gibt's hoffentlich all diese James Bonds, die gerade dabei sind, ein Dr. No, ein Goldfinger, davor zu bewahren, dass der nächste Weltkrieg ausbricht. Und teilweise war es einfach auch, ja, der Beginn eines wirklich, eines Franchises, wo man auch mitgefiebert hat. Also wo man auch sich gefragt hat, okay, was für ein Auto fährt er jetzt? Also diese Markenkultur ging ja auch schon mit vom Anfang her los. Welche Uhren trägt er? Welches Auto fährt er? Welche Waffen hat er? Ich glaube, Walter hatte sich seit dem ersten Film schon eingekauft, dass James Bond immer zuerst war es eine Walter PPK, dann war es irgendwie unter Pierce Brosnan eine Walter P99, glaube ich. Also welche Waffen er trägt. Und es wurde schnell erkannt, was Franchises eigentlich können mit Product Placement. Also auch wenn man sich jetzt mal so die Filme anguckt, also das Marvel Cinematic Universe oder die Fast and the Furious Filme, all das, was so wir hatten in der Herr-der-Ringe-Folge, alles, was so nach dem Millennium so passiert ist an Neuem, ich will jetzt auch ein bisschen bewertend sagen, contentartigem Cinema, was da eigentlich an Werbedeals hintersteckt, was da für Geld fließt. Und James Bond war da eigentlich, kann man schon fast sagen, die ausdrucksstärkste Quelle, die das so, die Tatsache, das ins Rollen gebracht hat, diese Lawine.
Ich denke auch, auf jeden Fall. Also spätestens ab Goldfinger, spätestens ab dem dritten Film, der wirklich auch zu Recht als einer der besten der Reihe gilt, spätestens ab da lief diese auch Werbemaschinerie und es gibt auch auf den Blu-rays oder DVDs gibt es auch Dokumentationen über das Merchandising und dann sieht man halt auch schon, was man eigentlich eher für ein moderneres Phänomen hält, vielleicht ab den 90ern, auch im Zusammenhang mit Popstars oder so, aber auch schon in den 60ern gab es James Bond Parfüm und James Bond Strumpfhosen für Frauen und Autorennbahnen für Kinder und alles mögliche, Lunchboxen. Das hat wirklich, glaube ich, diese Serie vielleicht als erstes Kinophänomen überhaupt wirklich perfektioniert. Und ich denke auch, dass es definitiv auch was mit der Zeit zu tun hatte, denn ich glaube, einer der größten Durchbrüche für James Bond als Figur, auch als literarische Figur, war, als der frisch gewählte US-Präsident John F. Kennedy, glaube ich, ich weiß nicht mehr in welchem Magazin, Life oder Time, hat er eine Liste veröffentlicht mit seinen 10 Lieblingsbüchern und darunter fand sich auch Liebesgrüße aus Moskau. Mhm. Und das heißt, es war so ein Gütesiegel von jemandem, der tatsächlich mitten im Kalten Krieg drinsteckte, der eine Hauptfigur war, als die Welt in der Kuba-Krise am Abgrund stand. Und selbst er sagt, ich wünschte, ich hätte einen James Bond an meiner Seite. Und das hat natürlich, das war natürlich mehr als nur ein Gütesiegel, das hat das alles nochmal wirklich verankert. Und ich glaube, eins ist vielleicht auch noch wichtig, was heute ja eigentlich nicht mehr so passiert. Also damals war natürlich auch die Medienlandschaft noch eine ganz andere. Und diese Filme, weil sie so serialisiert waren, also nicht im heutigen Sinne mit durchgehenden Storylines, aber mit den Komponenten, die du auch schon angesprochen hast. Also wer ist die Frau, was ist das Auto, wer singt den Titelsong, welche tollen Locations hat man, wer ist der Schurke, wer ist der Helfershelfer, diese ganzen festen Komponenten, die sich immer wiederholen. Die sind dann natürlich besonders reizvoll, weil das Publikum weiß dann, auf was es sich einlässt, aber zeitgleich bietet jeder dieser Filme auch wieder eine ganze Reihe von Überraschungen. Und diese Filme liefen ja damals in den 60ern und 70ern auch ganz oft als quasi Wiederholungen in Double Features. Also kamen nochmal ins Kino. Als wenn Goldfinger rauskam, haben sie nochmal Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau nochmal rausgebracht als Double Feature. Ja. Und so konnten die Leute immer wieder reingehen. Und irgendwann liefen sie dann natürlich auch im Fernsehen zur besten Sendezeit. Und so wurde an diesem Phänomen gebaut, das einfach einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert hatte, fast von Anfang an.
Und man merkt, diese Serie besteht bis heute. Also James Bond bewahrt sich auch den Charakter der Zeitlosigkeit, was diese Filme, glaube ich, auch so universell selbstverständlich, aber auch besonders macht. Also sie sind nach dieselben Formel. Es gibt ja richtig einen Filmhistoriker, hatte mal eine richtige Bond-Formel runtergebrochen. Richtig das ist wohl drei, ich glaube, es muss drei Frauen geben. Die erste, die am Anfang hat, die muss dann sterben. Dann gibt's einmal das Bond-Girl, was am Ende überlebt und das eine Bond-Girl, was gegen James Bond ist, was am Ende nicht überlebt. Also solche Sachen wurden richtig aufgestellt und daran merkt man, diese Filme sind eigentlich am Reißbrett gemacht, aber trotzdem ein Vehikel für Regisseure und auch für Schauspieler zu höherem. Also wir haben einen Gerd Fröbe zum Beispiel, der als Schurke in Goldfinger spielt, der hatte dann danach einen unglaublichen Karrierekick nochmal. Der hat dann Schurkenrollen bekommen oder einen Kurt Jürgens, der dann auch in den USA oder in Großbritannien Chance hatte, sich zu entfalten. Und das war ja immer, also die ganzen Schauspieler, die James Bond gespielt haben, waren ja nie wirklich groß berühmte Hollywood-Sternchen, die schon 3 Oscars bekommen haben, sondern es waren überwiegend britische Seriendarsteller, die dann ausgewählt wurden, dieses Genre weiterzubringen. Ich glaube auch natürlich aus Kostengründen, weil wenn man ein DiCaprio verpflichtet hätte für 6 Filme, da hätte man am Ende nicht viel Geld gehabt für ein zerbombtes London. Also muss ja immer gucken, wie wirtschaftet sich das? Und deswegen glaube ich auch diese Werbedeals. Also es wurde immer mehr.
Es wurde immer größer. Man merkt es ganz deutlich während Sean Connerys Zeit. Ne? Also spätestens nach Goldfinger dann. Goldfinger war der riesige Riesenerfolg, der sie endgültig in die Stratosphäre katapultiert hat. Und man merkt auch danach an Thunderball, also Feuerball und Man lebt nur zweimal, dass diese beiden Filme einfach komplett explodiert sind, was die Bandbreite betrifft und was die Örtlichkeiten betrifft und was die Spezialeffekte betrifft und auch das Gefühl von Luxus betrifft. Und das waren dann, glaube ich, auch so die ersten Bond-Filme, die dann eben so als fast schon so Reisetagebücher am Reißbrett entworfen wurden. Und man weiß, man geht von der Situation zur nächsten und zur nächsten. Und ich habe auch mit Leuten schon gesprochen, die dann eben genau das kritisiert haben. Also die auch gesagt haben, das ist ja eigentlich immer das Gleiche und deshalb ist es langweilig. Und ich bin dann halt eher, es ist das Gleiche, aber immer auf eine andere Art und Weise. Und das muss man, finde ich, in 25 Variationen auch erstmal hinbekommen. Und ich persönlich, für mich eben, wie du gesagt hast, ich bin dann eben das Kind vor dem Christbaum mit den gepackten Geschenken. Und jedes Mal freue ich mich drauf, auszupacken, wie sieht der Vorspann aus, wer singt den Titelsong, in welchen Ländern wird gedreht, wer macht die Musik, was sind die Spezialeffekte, wer sind die aktuellen Bond-Ladies, welche Musik läuft im Abspann? Diese ganzen kleinen Sachen, die sich immer wieder wiederholen, sind unendlich faszinierend für mich.
Und mittlerweile ist es auch größer geworden. Also schauen wir uns mal an, welche Regisseure, ein Christopher Nolan, ein Denis Villeneuve, der jetzt gerade mit Dune im Kino ist, die sich geäußert haben und gesagt haben, sie würden liebend gerne mal einen James-Bond-Film machen. Also wirklich Stars gerade, die sich gerne diesem Genre öffnen würden. Ein Daniel Craig, der unglaublich viel Kohle mit James Bond verdient, also wirklich viel Geld. Aber auch da jetzt der Regisseur Cary Joji Fukunaga, der sich jetzt freut, dass er da mit seinem Stil diesem Franchise einen gewissen Stempel aufdrücken kann. Und das ist, und das macht's auch jetzt gerade so besonders. Ich meine, die letzten zwei Bond-Filme, wir hatten Spectre und davor Skyfall, die wurden von Sam Mendes gemacht. Oscar-Preisträger mit American Beauty, ein Regisseur, den ich sehr, sehr schätze.
Absolut.
Und ich glaube, er hat so in gewissermaßen die Türen, wenn man sich das jetzige mal anguckt, die Türen geöffnet für wirklich auch etablierte und experimentierfreudige Filmemacherinnen und Filmemacher, jetzt auch zu sagen, wir nehmen den Schritt mal, wir gehen mal Richtung James Bond. Also jetzt zum Beispiel No Time to Die, Phoebe Waller-Bridge heißt sie, die die Serie Fleabag gemacht hat, wurde jetzt als Drehbuchautorin engagiert, dass das Ganze mal aus der chauvinistischen Mottenkiste rauskommt und sich auch ein bisschen ein bisschen respektvoller Frauen gegenüber verhält dieses ganze Franchise, was ja eh über Jahre hinweg wirklich ziemlich chauvinistisch war. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und dass wir jetzt da Regisseure haben, die gerne die Lust haben, einen Film zu machen, die Lust haben, James Bond irgendwie als Charakter zu nehmen, weil durch diese Universalität, durch diese Action hast du natürlich eine Spielwiese und natürlich gibt es Rahmenbedingungen, die dann von den Produzenten gesetzt werden, aber eigentlich würde ich sagen, gibt es doch in gewisser Weise jetzt schon eine gewisse Freiheit, gerade je größer das Stardom, was engagiert wird, desto höher vielleicht auch die Freiheit. Also ich frage mich, wenn vielleicht ein Christopher Nolan James Bond machen sollte, da wäre ich sehr gespannt, wie er diese Filme konzipiert.
Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man den Einfluss dieser Reihe auch auf Filmemacher einfach ganz oft unterschätzt. Also James-Bond-Filme waren auch nie besonders hoch angesehen bei der Academy, bei den Oscars oder so. Also ja. Produzent Cubby Broccoli hat zwar den Ehrenpreis, den Thalberg Award als Produzent bekommen, aber ansonsten eben hat vielleicht mal einen Titelsong Oscar bekommen oder es gab Moonraker wurde, glaube ich, für die besten Spezialeffekte nominiert, glaube ich. Solche Sachen, aber wirkliche Anerkennung hat da meiner Meinung nach bisher nicht stattgefunden. Aber gleichzeitig hat man eben Top-Regisseure wie Christopher Nolan, die voller Begeisterung in ihren Augen sagen, wie sehr sie dieses Franchise lieben. Oder auch Cary Fukunaga hat es in mehreren Interviews gesagt, dass er einfach nur den Film, Bond-Film machen möchte, den er auch gerne selbst sehen würde.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist so, ich kann das sehr gut verstehen, weil das ist, glaube ich, so ähnlich wie ich dazu auch gekommen bin. Man sitzt einfach am Samstagabend auf der Couch mit seinen Eltern zusammen und es läuft ein Bond-Film und natürlich guckt man den und man wird einfach verzaubert durch diese tolle, exotische, aufregende Welt, in die man entführt wird. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass du jetzt bis zum Teil auch das gemacht hast, was viele Leute, finde ich, tun, wenn sie über die Serie sprechen, nämlich quasi so zu argumentieren, okay, jetzt kommt mehr Anspruch rein, jetzt wird es weniger chauvinistisch, jetzt ist der Punkt, wo, keine Ahnung, das und das
ich
hab, passiert.
Nein, da hast du mich falsch verstanden, ich habe das nicht bewertend gesagt. Also ich durchaus bin großer Freund auch der alten James-Bond-Filme, seien sie, wie sie sind. Aber du hast vollkommen recht, ich glaube, dass jetzt gerade der Zahn der Zeit so ein bisschen gezogen werden muss in einigen Franchises. Das passiert jetzt auch bei James Bond, das ist ja vollkommen klar. Dem trauern einige nach und einige nicht. Also ich zum Beispiel bin immer gespannt, wie du sagst, man ist so dieses Kind unter dem Christbaum, was diese Geschenke auspackt. Aber trotzdem habe ich zu jedem James-Bond-Film, die ich dann auch, ich habe von meinen Eltern damals, ich weiß nicht, welcher Geburtstag es war, ich glaube, es war 2012 oder 2013, also mein 12. Geburtstag, glaube ich, wo ich diese Bond 50 Edition bekommen habe, wo alle James-Bond-Filme bis Skyfall drin war. Skyfall noch nicht, den musste ich mir dann hinzukaufen. Und ich habe dann wirklich mal alle Bond-Filme gucken können. Und jeder hat auf seine Weise Spaß gemacht. Und gerade wenn man jugendlich ist, machen diese Filme Spaß, weil man, wie du schon sagst, in so eine exotische Welt eintauchen kann, die man nachspielen kann, in der man sich einfach wohlfühlt, die gut anfängt und die gut aufhört. Aber dazwischen haben wir eine riesenlange Achterbahnfahrt von Gefühlen, von Action. Und das macht einfach Spaß. Und natürlich sind einige Bond-Filme mit ein oder anderen Kategorien vielleicht mehr oder weniger besetzt. Also wir beide lachen uns ja immer tot, wenn wir über Der Mann mit dem goldenen Keul sprechen und sagen immer, oh mein Gott, das war nun wirklich eine Stufe von
Chauvinismus. Der Mann mit dem goldenen Keul, wo der spätere UNICEF-Botschafter Roger Moore einen kleinen Jungen ins Flussbett wirft und wo Mary Goodnight in den Kofferraum gesperrt wird und Bond eigentlich nur noch von ihr genervt ist und wo er Maud Adams auf dem Bett fast verprügelt, was man sich bei Roger Moores Bond fast gar nicht vorstellen kann. Und auf jeden Fall. Aber abgesehen davon finde ich schon, dass die Serie sich immer bemüht hat, auch mal sich auszuprobieren und ernsthaftere Wege zu gehen. Natürlich war Casino Royale dann ein endgültiger Neustart, ein endgültiger Urknall für dieses mehr auf dem Boden gebliebene Erzählen. Aber man hatte ja auch sowas wie Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Oder man hatte schon immer wieder Momente, wo die Trauer über Bonds Ehefrau Tracy thematisiert wurde, oder man hatte schon eine Art, einen Versuch, das zu machen, was Daniel Craig dann gelungen ist mit Timothy Dalton, also die Filme wieder ernsthafter zu machen und ein bisschen realistischer, was dann eben auch zu Lizenz zum Töten führte, was für viele sehr uncharakteristisch war und sehr brutal und sehr Miami Vice-mäßig und was kurzzeitig sogar dann zur Folge hatte, vielleicht im Franchise den Todesstoß versetzt zu haben, bevor es dann in neuem Glanz mit Pierce Brosnan und GoldenEye doch wieder aus dem Dornröschenschlaf zurückkehrte. Das war auch so eine Pause von 6 Jahren. Und jetzt haben wir wieder 6 Jahre. Es ist sehr frustrierend.
Wobei diese Pause Tatsache berechtigt war durch einen riesigen Rechtsstreit. Und
genau.
Wir beide, wenn wir über James Bond sprechen, was du ja immer ins Feld führst, ist ein wunderbares Argument. Also schauen wir uns mal, man kann ja von den Filmen halten, was man will, aber die Marvel-Filme sind einfach verlässlich. Da kommt jedes Jahr mindestens einer raus. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Filme lieben, was sie auch dürfen, ist alles kein Problem, die haben den Genuss, einmal im Jahr sagen zu können, oh cool, endlich kommt wieder mal ein Marvel-Film raus, ich hab Bock drauf, ich gehe ins Kino. Und das hatten wir am Anfang der Reihe. 1962 kam Dr. No, ich glaube 1963 kam Liebesgrüße aus Moskau und Sean Connery hatte in den 60ern sind 5 Filme entstanden.
Genau,
Und immer so weiter in einem Tonus von immer 2 Jahren sind
genau,
diese Filme.
Genau, also 2 Jahre war die längste Zeit der normale Turnus, wenn es nicht besondere Unterbrechungen gab. Das ging auch noch unter Pierce Brosnan und so weiter, bis dann, bis zu Stirb an einem anderen Tag. Das war eine Pause von 3 Jahren auch, damit der Film halt auf das 40. Jubiläum fiel und so. Genau, das heißt, man ist eigentlich diese kürzeren Pausen gewöhnt. Und unter Daniel Craig wurden die halt immer länger durch diverse Gründe. Es gab auch wieder Rechtsstreitigkeiten zwischen Quantum of Solace und Skyfall. Und es gab Dispute um Ausrichtung der Reihe, an denen Daniel Craig als Macher hinter den Kulissen auch beteiligt war. Aber was wirklich ironisch ist, wenn man das so als Gesamtheit betrachtet, während eben das Blockbuster-Kino serialisierter ist als jemals zuvor. Mhm. Und tatsächlich seit den 2000ern eben auch so ein Film pro Jahr rauskommt. Bei Harry Potter oder bei Herr der Ringe oder bei dann auch bei den Marvel- und DC-Filmen und so. In dieser Zeit, wo das immer häufiger wurde, wurden die Bond-Filme immer seltener. Mhm. Und vielleicht hat das auch seinen Sinn. Also vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so verkehrt, die Nachfrage durch Verknappung zu erhöhen, um Art von Ermüdung vorzubeugen in einer medialen Welt, wo man ja wirklich auf allen Kanälen über Streaming und sonst was mit allen möglichen Variationen und Spin-offs und Prequels und Begleitserien und man wird jetzt so zubombardiert, dass wenn man tatsächlich Hardcore-Fan von etwas sein möchte, dass man irgendwie sein gesamtes restliches Leben ad acta legen müsste, um dem allen noch folgen zu können. Ja. Und das macht die Bond-Serie halt nicht. Und ich wünsche mir auch sehr, dass nach Daniel Craig, dass man zu einem regulären Rhythmus zurückfindet, zu einer Art von Bond-Normalität von früher. Mhm. Das würde mich persönlich... Eine Verlässlichkeit. Ich finde, das brauchen wir langsam auch, damit der Frust nicht zu groß wird. Aber vielleicht in diesen letzten 20 Jahren, vielleicht hatte das tatsächlich diese Verknappung, vielleicht hatte die doch auch rückblickend einen tieferen Sinn.
Ja, die Frage ist ja immer, wie wirkt das? Und du magst schon recht haben, dass vielleicht gerade jetzt, wo eine Medienlandschaft, wo das Fass ja wirklich am Überlaufen ist, gerade, wir können alles gucken auf dieser Welt, wir haben immer die Chance, medial Sachen in uns hineinzufressen, dass da vielleicht die Produzenten von James Bond auch gesagt haben, wir wollen uns so in gewissermaßen etwas erhalten. Wir wollen die Bergspitze sein, die manchmal aus dem Wasser emporguckt und sagen, huhu, hier sind wir wieder. Und dann wieder eine Zeit lang abtaucht. Ein U-Boot wäre jetzt eine bessere Metapher gewesen dafür.
Als ein Auto, das sich in ein U-Boot verwandeln kann am besten.
Ja. Aber was mich daran ein wenig stört, ist, dass wir bei James Bond oder bei dieser Serie zum einen von den, also wir als Zuschauer, wir als Rezipienten von dieser Reihe, von diesem Franchise, ich glaube, es ist uns auch in gewissermaßen eigentlich zuzugestehen, dass wir sagen, wir möchten gerne einen Tonus haben. Also ich finde, was ja nun wirklich, wenn sie es schon neu konzipieren, sowas wie jetzt die Daniel Craig-Filme, die ja sogar aufeinander aufbauen, wo ja wirklich...
Darüber können wir auch gleich noch sprechen.
Wo mit Neil Purvis und Robert Wade Drehbuchautoren engagiert wurden, die wirklich im Grunde jeden Film auch geschrieben haben. Was ja so ein bisschen nach Writer's Room riecht von einer Serie, dass dann so ein unregelmäßiger Tonus entsteht, ist enttäuschend, weil ich dann gedacht hätte, okay, wenn sie jetzt sagen, wir verpflichten Daniel Craig vielleicht mit einem schönen Vertrag mal für 5 Filme, was auch nicht passiert ist, sondern sie mussten ihn irgendwann immer wieder von Neuem verpflichten, grauenvoll, und dadurch kam das vielleicht auch zustande. Und wir hatten halt damals mit Sean Connery oder mit Roger Moore Verträge, die viel langläufiger waren, wo man wusste, okay, wir machen unsere Filme, der ist dann da, wir haben den jetzt für 6 Filme. Und nun aber wirtschaften wir die runter. Und
das hat auch nicht zwangsläufig zum Erfolg geführt. Ich meine, Sean Connery hat sich ja aus diesem Grund auch vernachlässigt gefühlt. Also er bei Man lebt nur zweimal war er dann tatsächlich an dem Punkt, er kann nicht mehr alleine auf die Toilette gehen, egal wo sie sind zum Drehen, wird er von Horden schreiender Fans verfolgt. Das war tatsächlich so. Und hatte gleichzeitig halt nicht gleichmäßig zum ansteigenden Erfolg der Serie auch eine gleichzeitige Gehaltserhöhung bekommen. Und deshalb war er frustriert und hat dann gesagt, hasta la vista, ich habe genug, ich mache nicht mehr. Das heißt, dann ist halt auch die Frage, was besser ist. Ne? Ich glaube, wenn man dann jemanden halten möchte, der dadurch halt schon auch einen Teil seines Lebens hergibt mit diesem Franchise, das jeder auf der ganzen Welt kennt, dann muss man natürlich auch einen Weg finden, die happy zu halten. Und ich glaube, das hat dann sicher auch dazu geführt, dass man Daniel Craig halt mehr Mitsprache eingeräumt hat, was Entwicklung der Filme und Entwicklung von Plot und so betrifft. Und was da dran ist, weiß ich nicht. Aber angeblich ist ja auch wahrscheinlich ein Grund, warum Spectre nicht so gut geworden ist, in meiner Meinung nach, im Vergleich gerade zu Skyfall ist auch, dass es wohl eben zwischen Craig und Sam Mendes massive kreative Differenzen auch gegeben haben soll und so zum Schluss hin. Und ja, es ist eben schwierig, weil, wie du schon gesagt hast, Bond ist so die Verkörperung von Verlässlichkeit und dazu gehört auch dieser Turnus. Also genauso wie die einzelnen Komponenten kann man sich halt drauf verlassen, wie es im Abspann heißt, James Bond will return, James Bond wird zurückkehren und man weiß, okay, man wartet 2 bis 3 Jahre, das ist okay, aber dann soll das Ding bitte da sein.
Ja.
Und alles andere geht für mich irgendwann einfach nicht mehr. Und dann sitze ich frustriert vor meinen Blu-rays und schrei in meinen Kissen, you had one job! Den ihr machen solltet.
Ja, das ist so. Und ich finde, wenn das ein da muss ich es tut mir leid, aber da muss ich wirklich mit dem Marvel Cinematic Universe argumentieren. Wenn die das schaffen und die haben wirklich eine Riege an Leuten, die auch Kohle machen ohne Ende und die Filme kosten ein Geld, das glaubt ihr gar nicht. Die kriegen das hin. Die kriegen das hin. Und gut, die wirtschaften auch, aber die kriegen das hin. Und ich finde, gerade dieses Verschieberitis bei James Bond, was sich so eingebürgert hat, gerade in diesem mit diesem letzten Film No Time to Die, wo sie im Grunde ständig das Datum perfekt machen wollen, dass das nichts bringt, weil das interessiert uns als Zuschauer im Grunde überhaupt nicht, ob der nun im Sommer, ob der im Winter, ob der im Herbst, ob der an einem Donnerstag, einem Freitag oder ob einem verdammten Sonntag kommt. Es juckt niemanden, weil wir einfach diesen Film sehen wollen. Und ich glaube, dass die Produzenten ein viel zu großes Gewese um Besonderheit machen, als uns, also uns Zuschauern geht es eigentlich wirklich eher darum, wir wollen alle 2 Jahre Weihnachten haben, also dieses Weihnachten haben, unsere Geschenke aufpacken und dann ist auch wieder gut für 2 Jahre. Aber eine Verlässlichkeit von am 24. ist abends Bescherung. Und das ist was, da kann ich auch wirklich viele verstehen, die jetzt. Ich habe auch einige getroffen, wo ich dann gefragt habe, und guckst du dir den James-Bond-Film an, wo es dann hieß, ich habe keine Lust. Also es hat auch wirklich nicht gut zu dem Wohl dieses Franchises beigetragen durch dieses Verschieberitis, weil jetzt dieser Song von Billie Eilish im Grunde Schnee von gestern ist und diese ganze Euphorie, die gibt es nicht mehr, die war da vor 2 Jahren und vor 2 Jahren hätte man diesen Film auch hätte rausbringen können, aber ich meine, Tenet hat's auch in die Kinos geschafft. Warum haben sie es da nicht gemacht? Also das sind Sachen, da wollten sie manchmal zu viel.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, man kann nicht genau beurteilen, inwiefern das den Produzenten anzulasten ist oder auch Universal als Vertrieb. Ich denke, da haben einige Leute was zu sagen. Gleichzeitig ist wirklich das Frustrierende. Also man muss hier wirklich trennen, ne? Also auch, was du meinst mit Verschieberitis, das hat eben schon stattgefunden, bevor die Pandemie ausbrach. Nämlich, es war ja zuerst, Danny Boyle sollte No Time to Die machen, dann sollte es wieder nicht machen, dann wurde Cary Fukunaga verpflichtet, worüber ich sehr happy bin, weil der Trailer sieht verdammt genial aus. Ja. Und dann sollte er im Herbst 2019 rauskommen und dann wurde es eben früher und das ist halt nicht das erste Mal, das ist auch schon früher passiert. Also ich kann mich erinnern, als Quantum of Solace, ein Quantum Trost, angekündigt wurde nach Casino Royale, war das auch ganz schräg, weil der sollte irgendwie 1,5 Jahre nach Casino Royale schon rauskommen und natürlich mussten sie es dann auch wieder nach hinten verschieben, was nicht wirklich überraschend war. Dort hatten sie dann auch noch, fielen die Dreharbeiten mitten in den Autorenstreik. Mhm. Da hatten sie dann auch noch zusätzliche Schwierigkeiten, was teilweise auch manche Sachen in diesem Film und in diesem Drehbuch erklären könnte. Und ja, und danach war dann wieder großer Rechtsstreit zwischen MGM oder nicht Rechtsstreit, sondern MGM war, glaube ich, pleite. Und,
ja,
und
wurde dann gekauft dann.
Wurde gekauft. Was dann aber natürlich wieder den positiven Nebeneffekt hatte, dass Skyfall genau zum 50. rauskam und so. Also es ist tatsächlich immer so eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das ist ein bisschen ein Ärgernis der letzten Zeit. Und ein anderes Ärgernis für mich ist halt auch, dass ich finde, dass sie Dinge opfern für die Craig-Ära, die man nicht unbedingt opfern muss, um diese Ära anders zu gestalten. Also es ist so dieses, jetzt ist er James Bond. Ach nein, doch noch nicht. Jetzt kommt erst noch das. Dann ist er James Bond. Nein, doch noch nicht. Irgendwie, also es ist so, am Ende von Casino Royale, er ist James Bond. Nein, er ist noch nicht James Bond, sondern erst am Ende von Quantum of Solace irgendwie. Und dann heißt es Inspector plötzlich wieder. Nein, die haben das alle, diese Bösewichte haben das nicht alles alleine gemacht. Das hat sich alles Blofeld ausgedacht. Und das heißt, es ist so dieses retroaktive Storytelling. Es wird hinterher werden neue Sachen dazu erfunden, die zunächst nicht beabsichtigt waren, was
Ja.
eben komisch genug ist, wenn man, wie du sagst, meistens die gleichen Autoren und Produzenten hat, die das machen. Und das ist halt so dieses, sie versuchen da Sachen zu machen, die sie einfach nicht so gut hinbekommen wie andere Franchises. Und deshalb ist halt die Frage, ist das unbedingt notwendig? Und könnten wir nicht einfach ein paar übergreifende Stränge haben, aber insgesamt zu einem Bösewicht, zu einem Abenteuer pro Film einfach wieder in Zukunft zurückkehren? Ich glaube, das wäre mir wirklich lieber, weil ich persönlich so diese übergreifende Ausgestaltung nicht brauche. Und für mich ist halt auch, dass dann auch visuelle Sachen da beeinträchtigt sind. Also, dass die Gun Barrel nicht mehr am Anfang war in zwei Filmen ohne gescheiten Grund. Das sind einfach so kleine Komponenten. Man setzt sich in den Kinosessel, man kann es kaum erwarten, die weißen Punkte zu sehen und dann kommen sie nicht irgendwie. Und schon fehlt einfach etwas.
Ja.
Und was letztlich eben. Der Film danach kann ja so anders und so außergewöhnlich sein, wie er will. Sehr, sehr gerne. Ich mag auch diese ungezogenen Kinder im Franchise. Also ich liebe Lizenz zum Töten zum Beispiel für seine Andersartigkeit.
Ich
Aber
auch.
trotzdem möchte ich die Sachen, die anderen Sachen, die dann eben diesen Stil garantieren, als Rahmen, ich möchte das alles behalten. Irgendwie. Und was mich an der Craig-Ära manchmal nervt, ist eben, dass auch an diesen Rahmen rumgeschraubt wurde. Auch, dass die Produzenten teilweise zu viel bewährte Sachen wie die Vorspänne oder das Produktionsdesign auch in andere Hände gelegt haben und so.
Mich würde jetzt interessieren, weil wir gerade ein bisschen diese neuen James Bond Filme der Daniel Craig Ära gut, also wir geißeln gerade ein bisschen.
Ich
mich
will
würde
es auch nicht, ich will auch nicht, dass man mich missversteht. Ich liebe Casino Royale sehr und ich liebe Skyfall sehr. Das sind zwei der allerbesten Filme der ganzen Serie, während ich halt mit Ein Quantum Trost und mit Spectre größere Probleme habe. Aber ich bin generell, finde ich das gut, dass sie diesen Neuanfang gemacht haben.
Ja.
Nur innerhalb dieses Neuanfangs habe ich mit manchen Dingen eben Probleme.
Nein, ich glaube, du sprichst auch diese Verlässlichkeit an, nochmal. Also, es ist nämlich genau das. Die einen argumentieren dagegen und sagen, oh, die sind doch alle gleich, aber die Fans sagen halt, ja, und deswegen gucke ich es verdammt nochmal. Also, ich will, dass die Gun Barrel am Anfang, also Pistolenlaufsequenz, die muss am Anfang kommen. Ich will, dass James Bond einen Aston Martin fährt. Einmal seinen alten, einmal seinen neuen. Das machen sie auch gut. Also sie verweisen ja auch schön auf die alten Filme jetzt in dieser Craig-Ära. Aber mir fehlt auch, wenn ich merke, dass es immer die gleichen, dieselben Autoren sind, da fehlt mir dann wirklich diese höhere Gewalt, die diese fünf Filme von Anfang an geplant hat und nicht dieses, wie du schon sagst, nacheinander Fäden ziehen und sagen, oh, jetzt ist der und der war der aus dem ersten Film. Ach so, ne, der ist es gar nicht, sondern es war alles Blofeld. Hätten sie das gewusst, hätte man wie in den alten Filmen, wie schon bei Sean Connery, ein Blofeld inszenieren können. Irgendein Typen, der mit einer weißen Katze sitzt und irgendwie sagt, haha, alles, ne, ich bin alles und man sieht sein Gesicht nicht. Und dann erfährt man in Spectre, es ist Christoph Waltz. Und somit hätte es einen größeren Effekt. Und plötzlich steht da ein Typ, Christoph Waltz, der ständig Franz Oberhauser ist und dann sagt, ich bin Blofeld. Und plötzlich ist es so,
Ja.
aha, okay. Und nun, also ich finde, hätten sie vielleicht, wenn sie schon sagen, wir inszenieren hier alles hintereinander weg. Und es fing ja, wie ich finde, auch wenn du mit einem Quantum zum Trost Bauchschmerzen hattest. Man hat ja schon in gewisser Weise, also für mich fing das gut an. Also ich habe gedacht, oh, sie gehen jetzt von Casino Royale in eine direkte Fortsetzung. Das ist mal was Neues bei James Bond, direkte Fortsetzungen zu machen. Und klar, ein Quantum Trost hat vieles anders gemacht und wird von vielen auch nicht so gut angesehen. Ich finde den auch nicht gerade sonderlich erquickend. Aber trotzdem, war es etwas Neues in der Erzählweise von James Bond? Aber das hätten sie vielleicht tatsächlich sich sich vorher besser überlegen sollen, wie
das
man
das ist wirklich, wird. Ich glaube, das ist mir tatsächlich noch nie so mega aufgefallen, wie als du es jetzt gerade gesagt hast, aber ich glaube, das ist tatsächlich die brutale Ironie, ne? Die alten James-Bond-Filme haben genau das gemacht. Also es stand von Anfang an fest, vom ersten Film an, Dr. No arbeitet wahrscheinlich für Spectre, was auch immer Spectre ist, das wurde im Unklaren gelassen am Anfang. Und dann taucht eben mit Liebesgrüße aus Moskau, taucht die Hand auf, die die weiße Katze streichelt. Und das wird quasi durchgezogen bis zu Man lebt nur zweimal, bis dann enthüllt wird, wer Blofeld ist. Und das heißt, die hatten tatsächlich diese Voraussicht, weil sie wussten, wir verfilmen eine Reihe von Romanen. Und von Anfang an war das eben nicht so, oh, wir machen mal einen Film und gucken, was passiert, sondern von Anfang an war das als auch, wir machen hier eine Reihe konzipiert. Mhm.
Ja.
Und das lässt eben so dieses etwas Kopflose nicht vorausplanen und dann hinterher so die Fäden zusammenziehen zu wollen, tatsächlich noch schwächer erscheinen. Wobei ich irgendwie doch auch die Hoffnung habe, dadurch, dass Figuren aus Spectre jetzt wieder zurückkommen in No Time to Die, was ich bisher gesehen habe von den Trailern her und so, mir gefällt, was sie damit machen. Und mir gefällt, wo das vielleicht hingeht. Und vielleicht kann tatsächlich, wenn Keine Zeit zum Sterben ein sehr guter Film ist, kann es auch manche Mängel von Spectre vielleicht auch wieder wettmachen. Ich könnte mir so vorstellen, dass sie das vielleicht hinkriegen.
Also der Film sieht schon im Trailer auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend aus. Und ich bin auch gespannt, was da Hans Zimmer als Komponist aus dem Hut zaubert. Ich habe den Film Dune gesehen, in der er, wie ich finde, nochmal sich übertrumpft und nochmal neue Maßstäbe setzt, was wirklich auch diegetisches wie außerdiegetisches Sounddesign betrifft. Also ich hatte das Gefühl, jeder Sound stammt irgendwie aus den Synthesizern von Zimmer. Das war unglaublich. Deswegen bin ich gespannt, weil auch er gesagt hat, er kann sich einen Traum erfüllen, endlich einen James-Bond-Film zu vertonen. Und das ist das, also man merkt, die Kinder, die damit aufgewachsen sind, sind jetzt die Filmemacherinnen und Filmemacher, die jetzt Bock haben, diese Serie weiterzumachen und sie vielleicht auch in gewisser Weise zu erhalten. Also darauf bin ich auch, ich bin auch sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Aber damit wir vielleicht weg von dem Neuen kommen und nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen können, möchte ich dir gerne
unbedingt
die Frage stellen, die tatsächlich auch mir gestellt wurde, als ich an der Uni angefangen habe. Natürlich hat da jeder auch James-Bond-Filme gekannt. Und die große Frage war, mit dem man ein gewisses Framing, ein gewisses Schubladenstecken betrieben hat, und die stelle ich jetzt dir. Wer ist dein Lieblings-James-Bond?
Mein Lieblings-James-Bond ist Roger Moore. Er war mein erster. Ich schätze seine elegante Art. Ich mag seinen lakonischen Sinn für Humor. Ich mag dass seine sieben Filme, auch wenn er halt einfach, okay, er ist der humorvolle Bond mit dem seltsamen Humor, ich finde, dass seine sieben Filme doch sehr abwechslungsreich sind, dass sie teilweise sehr unterschiedlich sind.
Zugegeben.
Dass da eine große Bandbreite abgedeckt wird und er strahlt irgendwie, er hat genug Sequenzen, wo er als eiskalter Killer auftreten kann, aber er strahlt auch wirklich so eine Wärme und Herzlichkeit aus und ich glaube, das verbindet mich irgendwie auch über die Serie hinaus mit meinem Papa irgendwie, weil der ihn auch wahnsinnig mag und wir haben nicht besonders viele gleiche Interessen, aber James Bond ist etwas, worauf wir uns immer einigen können. Und auf Roger Moore können wir uns immer einigen. Und ich glaube, direkt danach kommt Pierce Brosnan, weil ich noch weiß, was für ein Gefühl das war. Ich bin James-Bond-Fan geworden in dieser Zeit, als es nichts gab. Lizenz zum Töten, warum? Keiner wusste, wie es weitergeht. Und in dieser Situation wurde ich James-Bond-Fan. Und als dann klar war, es kommt ein neuer Film, diese Aufregung, die kann ich überhaupt nicht beschreiben, als dann endlich der Song von Tina Turner draußen war. Ach, und
herrlich, ja.
Der mich dann auch zu einem massiven Tina Turner-Fan hat werden lassen. Ich durfte dann irgendwann auch tatsächlich sehen, wie sie live Goldeneye auf der Bühne singt. Das war auch unvergesslich. Und dann tatsächlich hinzufahren zum Ali-Kino in Waldshut-Tiengen und die endlose Schlange von Leuten vor diesem Kino zu sehen, am ersten Abend, als GoldenEye rauskam, und wir sind nicht reingekommen. Wir mussten wieder nach Hause fahren.
Nein.
Doch. Und beim zweiten Versuch haben wir Karten reserviert, aber da konnten wir nicht fahren, denn es war Blizzard, es war Glatteis und meine Mama hat zu Recht gesagt, ich fahre bei diesem Wetter nicht Auto. Und dann beim dritten Mal, am 1. Januar 1996, hat es dann geklappt. Und dann GoldenEye tatsächlich zu sehen und eben zum ersten Mal das Bond-Logo auf der Leinwand zu sehen und den neuen Vorspann zu sehen und wirklich diesen neuen Film zu sehen, der für damalige Verhältnisse wahnsinnig modern war und wirklich sehr 90er und so toll den Übergang hinbekommen hat zwischen von Kalter Krieg zu dieser neuen Ära, wo jetzt ein weiblicher M Bond ins Gesicht sagt, sie sind ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, ein Relikt des Kalten Krieges, scheren sie sich doch zum Teufel. Und das war einfach, das war unvergleichlich und das ist mir unvergesslich. Und ich habe sogar noch die Kinokarte von damals.
Ah, das ist Nostalgie. Das ist Nostalgie. Ich stimme dir da vollkommen zu. Ich will kurz auf Roger Moore eingehen, weil ich auch, das, ich finde seine Filme auch sehr besonders. Also gerade seine ersten zwei Filme, Leben und Sterben lassen und Der Mann mit dem goldenen Colt, waren für mich, wenn man auch jetzt im Nachhinein betrachtet, auch so ein bisschen das Vehikel zu einem Ansatz von neuer Brutalität, die dann erst wieder mit Timothy Dalton aufgenommen wurde. Also tatsächlich ist der erste, Leben und Sterben lassen, finde ich auch ein Film, der schon auch gewissermaßen mit Horrorelementen spielt, auch mit Fantasy, weil wir eben da diese Voodoo-Szenen haben, die auch sehr gespenstisch sind. Und du hast es gesagt, oder wir haben es gesagt, Der Mann mit dem goldenen Colt. Ich muss da sagen, ein Film, den ich auch aufgrund von Christopher Lee als Bösewicht immer geliebt habe. Also Der Mann mit dem goldenen Colt, ich mag diesen James-Bond-Film, steinigt mich.
Aber ich mag den auch wahnsinnig. Ich sehe jede einzelne Schwäche und diesen Film kann man zu Recht kritisieren. Ja. Aber ich gucke den wahnsinnig gerne.
Ja, er macht Spaß, weil er, wie ich finde, auch was anderes ist. Also auch da war James Bond eben vielleicht noch etwas, dieses neuartige, ja, diese Brutalität, die wirklich anders war als bei Sean Connery, der eher so ein, bei dem ein Schlag gereicht hat und der Typ war weg, also oder Knockout. Also
ja, ich glaube, bei Roger Moore, kurz als Einschub, ich glaube, diese Brutalität wurde bei Sean Connery zwar auch etabliert in Dr. No, ja. Wo er ganz eiskalt wartet, bis der Killer im Haus seiner Gespielin auftaucht und ihn dann mit dem Schalldämpfer brutal erledigt. Aber ich glaube tatsächlich, dass spätestens ab Goldfinger wurde das zugunsten des Action-Adventure-Faktors tatsächlich abgemildert und fallen gelassen. Sicher auch, weil man gemerkt hat, dass diese Serie halt auch bei Kindern und Jugendlichen wahnsinnig beliebt ist.
Bestimmt. Also die ersten, man sieht immer, zuerst sind die Bond-Filme ab 16 und dann werden sie ab 12. Das ist auch
sehr interessant. Das ist wirklich so, ja.
Also bei Sean Connery waren die ersten zwei, und die ersten drei, Goldfinger auch, durchaus brutaler und dann haben sie abgenommen, weil man vielleicht auch gemerkt hat, okay, wir öffnen den Markt ein bisschen fürs junge Publikum. Genauso bei Roger Moore, Leben und Sterben lassen und Der Mann mit dem goldenen Colt, haben hier die Altersfreigabe 16. Alles, was danach kam, ab 12. Timothy Dalton hat mit Lizenz.
Da war es umgekehrt. Also da war der Hauch des Todes erst noch quasi mehr nach dem alten Strickmuster und Lizenz zum Töten war dann ab 16 sehr, sehr viel brutaler, auch um, was ich in dem Fall auch einigermaßen berechtigt finde, denn es geht halt um wirklich diese Drogenkartelle, wo halt keine Gefangenen gemacht werden und was eine reale Bedrohung der damaligen und der heutigen Zeit ist. Und gleichzeitig, ich glaube, Timothy Dalton hat mal in einem Interview gesagt, so dass Leute dann auf ihn zukommen, so, oh mein Gott, das ist so furchtbar, ich kann nicht mehr mit meinen Jungs in den Film gehen. Und er so, ja, es war halt auch nie für Schuljungs gemacht, was aber nicht so ganz stimmt auch. Also natürlich waren diese großen Hitfilme waren natürlich auch auf jüngeres Publikum getrimmt, was aber tatsächlich auch, was halt toll ist, weil ich krieg meinen Papa nie ins Kino, aber wir sind tatsächlich als gesamte Familie in diese James-Bond-Filme gegangen mit Pierce Brosnan. Und das war ein fantastisches Gefühl.
Ja, aber wo wir auch bei Neuinterpretation sind, also dann mit dem humorvollen Roger Moore, der, ich muss zugeben, je älter er wurde und je mehr es Filme von ihm gab, wo ich auch ihn nicht mehr wirklich dann, also ihn nicht mehr sympathisch fand, weil ich ihn teilweise zu alt finde und teilweise wirklich die Filme dann mir viel zu sehr Gewicht auf diese humorvolle Ebene gelegt hatten. Ich fand, in Tödlicher Mission war noch so das Letzte, wo ich wirklich noch gedacht habe, ah, okay, hier gefällt, also bis dahin gefiel er mir wirklich sehr und danach ging's, von nun an ging's bergab, wie du immer so schön sagst. Und dann kam mit Timothy Dalton, also ich habe diese Filme ja einfach nacheinander chronologisch geguckt, als ich diese Box habe, deswegen kann ich auch so ein bisschen, tue ich jetzt mal so, als hätte ich die alle mal gesehen, als sie rauskam, oder kann das chronologisch beantworten.
Ja.
Weil dann mit Timothy Dalton jemand kam, der realistischer war. Also gerade bei der Hauch des Todes ging es dann eher um Spionage. Also er hatte auch nur, also man hat auch so ein bisschen, man war ein bisschen down to earth. Also er hatte auch nur ein Bond Girl. M war auch in gewissermaßen wieder ein eher strengerer Vorgesetzter, ja, der nicht so wirklich. Also es wäre eine andere Beziehung zu James Bond auch wieder mit dem M. Ja. Moneypenny haben sie nochmal neu hervorgeholt als eine, wie ich finde, deutlich jüngere.
Ja, aber nicht wirklich deutlich bessere. Also die nächste bessere Moneypenny war wirklich dann erst Samantha Bond bei Pierce Brosnan, finde ich.
Ich finde, sie konnte, dafür gab es zu wenig Timothy Dalton, dass ich die Moneypenny dort hätte austoben können. Also ich fand sie eigentlich, sie war so ein bisschen der frische Wind, wo ich mir auch gut hätte vorstellen können, was man jetzt mit Naomi Harris hat. Also Tatsache, eine, die sagt, ich will nicht mit dir ins Bett, so. Es gibt immer diese Attraktivität, dass beide miteinander so spielen. Aber es war da mehr so, dass sie seine Kollegin war, die halt im Büro war und so ein bisschen so sein verlängerter Arm auch zu M. Was sie dann mit Samantha Bond in gewisser Weise, die war James Bond wieder in gewisser Weise viel zu sexualisiert unterwürfig. Also nochmal, also auch generell die Pierce Brosnan-Filme sind sehr sexualisiert. Wenn ich jetzt sage, dass Pierce Brosnan mein Lieblings-James Bond ist, das ist keine gute Rhetorik an der Stelle.
Nein, warum denn nicht? Ich finde, er war fantastisch und diese ganze Zeit mit ihm war fantastisch und genauso wie mit Timothy Dalton auch. Ich möchte nichts an dieser Serie missen mit allen Drehungen und Wendungen, aber natürlich fragt man sich, wie hätte ein dritter Bond-Film mit Dalton ausgesehen, wie hätte ein fünfter Bond-Film mit Pierce Brosnan ausgesehen und oder auch halt, wie hätte vielleicht Diamantenfieber mit George Lazenby ausgesehen oder so. Und natürlich ist diese Serie auch geprägt von allen möglichen Drehungen und Wendungen, wo es der Serie auch nicht so gut ging und wo sie dann gerade nochmal den Dreh hinbekommen haben, um es wieder für die nächsten 10, 15 Jahre wieder lebendig zu halten und so weiter. Und ich hoffe, das wird auch allerspätestens mit dem nächsten Bond, wer immer es werden sollte, wird es auch wieder gelingen. Denn ich glaube tatsächlich, dass abgesehen von Frustrationen, die wir jetzt beschrieben haben, dass diesem Franchise auf der ganzen Welt wirklich so viel Freundschaft und Gegenliebe entgegengebracht wird und dass das einfach, glaube ich, die Leute auch nur möchten, dass James Bond am Leben bleibt als Reihe, die einen ein Leben lang begleitet.
Ja. Wie sagt man so schön, gute Fans spielen auch in der zweiten Bundesliga.
Ja.
Wenn man absteigt. Aber ich möcht gern auch nochmal meine Lanze brechen für Pierce Brosnan, den ich so, also der mein Lieblings-James Bond ist tatsächlich, weil er für mich das alles so verbindet, was davor geschehen ist. Also er hat in Situationen die Kühle und Brutalität von Timothy Dalton. Er hat aber auch den Charme und den Witz eines Roger Moore. Und von Sean Connery nimmt er diesen Pragmatismus, finde ich. Also und deswegen finde ich ihn so perfekt. Deswegen hat er für mich, wenn ich alle vergleiche, weil ich alle ja kenne, ist für mich Pierce Brosnan wirklich der, wo ich immer wieder sage, das ist für mich James Bond, weil der irgendwie wirklich das so auf die Faust aufs Auge trifft. Und gerade GoldenEye ist ein wundervoller Film, aber auch Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug und Stirb an einem anderen Tag. Also diese vier Filme, gut, man kann auch von denen halten, was man will, aber ich finde, er führt diese Filme richtig. Als Schauspieler, ohne irgendwie darin noch weiter involviert zu sein, sondern ich habe immer das Gefühl, die Drehbuchautoren und die Regisseure schustern sich einen Film zusammen und trotzdem macht es Spaß, weil Pierce Brosnan einfach James Bond ist. Also ihm kaufe ich das ab, wirklich James Bond zu sein. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, das kann auch der große Grund sein, weswegen er vielleicht in anderen Filmen nicht sonderlich noch Erfolg hat, weil vielleicht Tatsache, jeder sagt, dieser Typ ist James Bond. Er ist es einfach. Und das sagt man ja, kommt den Schauspielern immer nicht so gut so zugute, wenn sie sich an einen Franchise binden. Aber hier, immer wenn ich Pierce Brosnan sehe in einem Film, dann finde ich, ist dieser, er könnte es heute noch. Also ich, das ist jemand, der hätte 7 Filmfilme machen können wie Roger Moore, weil dieser Typ sieht auch heute noch echt akzeptabel gut aus, so mal ganz objektiv gesagt. und hat immer noch einen Charme und hat immer noch Stil und könnte immer noch ein James Bond sein. Und das und diesen Vibe, den dieser Mann hat, den sehe ich einfach gerne. Und jetzt macht er ja auch gewissermaßen immer noch so Filme, wo er irgendwelche...
Ja, immer mal wieder macht er so Spionagefilme auch, ne?
Genau, also, wo er dieses Erbe trägt, wo man einfach merkt, oh, okay, es ist jetzt wieder so ein in Anführungszeichen inoffizielle Fortsetzung von seinem James Bond Charakter, weil das einfach immer für mich immer so geblieben ist.
Aber das Lustige ist auch, dass er tatsächlich auch in einem Interview gesagt hat, dass er kein besonderer Kenner ist der Ian Fleming Bücher. Also es gibt ja auch so diese so jemand wie Timothy Dalton, der gesagt hat, okay, ich bring's jetzt wieder zurück zu Fleming und Fleming ist die wichtigste Quelle und so weiter. Mhm. Und Pierce Brosnan war da eher so, nö, für ihn ist die wichtigste Quelle sind die Performances, die Auftritte von Sean Connery, von Roger Moore, von Timothy Dalton, von allen, die es vorher gemacht haben. Und, und dass er das irgendwie einfach in sich drin hat, weil er eben auch mit diesen Filmen aufgewachsen ist, weil er auch als Teenager mit seinem Papa in Goldfinger war und so. Und das vielleicht, ob absichtlich oder einfach nur intrinsisch in diesem Menschen existiert, dann genau das, was du beschreibst, und er bringt es auf die Leinwand. Und das ist definitiv auch ein Grund, warum ich ihn so wahnsinnig mag.
Um das vielleicht abschließend zu behaupten, das, was alle James Bonds haben, um wirklich mal auch alle unter einen Hut zu bringen. Und damit meine ich auch George Lazenby. Auch wenn er das schwärzeste Schaf ist, was es nur irgendwo geben kann. Alle sind auf ihre Art und Weise cool. Und es ist dieser Moment, wenn Pierce Brosnan in einem Boot fährt, kurz untertaucht und dann seine Krawatte richtet. Es ist der Moment, in der Daniel Craig sich prügelt ohne Ende und dann nochmal ganz kurz seinen Anzug richtig hält und dann geht er weiter. Der Moment, in dem Roger Moore nochmal sich durch seine Haare streift, seinen Anzug abklopft. Das sind diese Momente, in denen man einfach kurz merkt, okay, wow, super. Und ich war mal abschließend für dieses Thema, ich war mal, ein Freund meiner Eltern ist auch Schauspieler und der hat mal im Admiralspalast eine kleine Show gehabt. Der hat auch den Caveman gemacht und da hatte er so eine kleine, das war kein Stand-up, also er hat so ein paar Sketche aufgeführt und da hatte er Tatsache mal James Bond zusammengefasst. Und zwar, James Bond fährt in seinem Boot, in einem Motorboot, mega schnell, aber schafft es, dass, auch wenn er gerade fährt, er nie getroffen wird, aber wenn er nicht mal guckt und hinter sich schießt, die Boote in die Luft fliegen. Und es ist diese Form von Aushebeln der Wirklichkeit hin zu einem schon fast satirischen Kosmos der Selbstironie, die dieses ganze Genre über die Jahre hin besonders gemacht hat. Also wir haben sowohl ernsthafte Geschichte, die uns weinen lässt, die uns mitfiebern lässt, aber wir haben dann auch gleichzeitig unsere wunderschönen Momente, in der wir schmunzeln können und sagen können, ah ja, du Drecksau, ne? Das ist jetzt wieder hier, das ist James Bond, so muss es sein. Und das ist für mich immer das, was ich mir erhoffe. Und das habe ich auch bei Daniel Craig, das hatte ich in diesem einen Film von George Lazenby auch wenn der ein grauenvoller James Bond ist. Man hat diese Sequenz, man hat sie bei Roger Moore, bei Sean Connery, bei Pierce Brosnan, bei Timothy Dalton und jetzt
bei George Lazenby, finde ich, hat man sie auch. Es gibt so einen, ich bin auch nicht der größte Fan von ihm in dieser Rolle, aber es gibt zum Beispiel die Sequenz, wo er undercover ist in den Bergen und sich an den Tisch setzt mit diesen ganzen Mädels, die da die werden alle eine Gehirnwäsche unterzogen, um einen tödlichen Plan auszuführen und die sind irgendwie alle total rallig und stehen auf ihn und er trägt diesen Schottenrock und da gibt es diesen Moment, wo die eine Frau ihm ihre Zimmernummer mit Lippenstift auf den Oberschenkel malt und wie er diesen Moment alleine spielt, auch mit welcher Selbstironie und mit welchem Gefallen und trotzdem auch irgendwie Nervosität. Also es gab wirklich so Momente, da hatte er es auch drauf und es ist natürlich eine Frage, ob er es vielleicht noch mehr drauf gehabt hätte, wenn er noch mehr Zeit gehabt hätte. Gleichzeitig finde ich es auch okay, dass er diese Zeit nicht hatte.
Eben. Man kann es nicht ändern, wir vor allem nicht. Aber ich freue mich auf diesen Film. Du hast dir schon Karten gekauft für
Nordland? Ich habe mir schon Karten gekauft. Ich hätte mir fast auch schon die zweiten Karten gekauft. Ich gehe sicher wieder 3 oder 4 Mal rein, so wie jedes Mal. Und ich freue mich einfach tierisch.
Ich mich auch. Wir uns auch. Und ich freue mich, dass wir diese erste Folge mit einem, ja, wirklich mal einfachen Talk beenden können. Dass wir aber jetzt natürlich, weil wir euch natürlich auch eine Verpflichtung eingehen, ne? Ihr könnt euch auch auf uns verlassen. wir sind wieder für euch da, durchforsten das Streaming-Angebot, gucken, was es so alles am Streaming-Himmel gibt und holen euch die Sterne herunter und hoffen, dass wir euch immer noch jetzt auch in der zweiten Staffel gewisse Perlen geben können, euch aus dem Wasser fischen können. Dafür danke ich euch. Und möchte sagen, dass das jetzt die erste Folge Mal gucken, das Filmdoppel war in dieser Staffel. Mein Name ist Fabian Kurz, wie immer mit Ralf Döbele. Hab vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und gerne möchten wir nochmal verweisen auf unseren Instagram-Account.
Genau, Mal gucken _ Filmpodcast. Da posten wir immer Bilder zu den aktuellen Filmen, die wir besprechen, also auch kleine Vorschauen. Wenn ihr da drauf guckt, könnt ihr immer sehen oder zumindest versuchen zu erraten, welche Filme als nächstes drankommen. Und Fabian hat es schon gesagt, ich glaube, wir haben wirklich, wirklich tolle, spannende Themen für euch ausgesucht. Zum Beispiel nächste Woche schließen wir uns selbst in einen Raum ein, aus dem es kein Entrinnen geben wird. Das wird sehr spannend, da freue ich mich tierisch drauf. Und da könnt ihr uns kontaktieren, mich kontaktieren. Ich leite Nachrichten gerne weiter, sowohl positive als auch negative. Und empfehlt uns einfach bitte weiter, denn wir würden das gerne noch eine ganze Weile für euch machen, diesen Streifzug durch die Filmgeschichte, Vergangenheit, Gegenwart und mitunter auch Zukunft. Es macht tierischen Spaß und bleibt uns gewogen.
Hab vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt bunt.
Nimm mich noch einmal mit um die Welt, James.